ARD.
Ich lag wirklich jeden Abend da und habe das Vaterunser gebetet, um schlafen gehen. Und danach habe ich nochmal so eine extra Runde gedreht und gesagt, lieber Gott, lass mich ein guter, erfolgreicher Sänger, Gitarrist werden und eine hübsche Freundin haben.
Ja.
Das waren meine drei Wünsche.
Manchmal denke ich mir so, wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, so, wäre ich jetzt gern wieder ein privater Mensch oder macht mir das Spaß so in der Öffentlichkeit? Und das frage ich mich so, ob ich manchmal nicht gern mal wieder so ein normales Leben in so einem kleinen Wohnviertel hätte, wo einfach so du beim Nachbarn klingelst. Es ist schon so, also ich lebe schon so ein normales Leben, aber halt immer unter Beobachtung. Man geht die Haustür raus und dann bist du öffentlich.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Sally Özcan
und
Max Giesinger.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
Alles begann im Jahre 1988 in der Nähe von Mannheim. Beide nur wenige Kilometer voneinander entfernt und noch weniger Tage nacheinander geboren. Der eine lässt die Finger vom Kochlöffel, die andere wurde mit ihm in der Hand berühmt. Er selbst steht zwar ungern in der Küche, doch die Küche der Gerüchte brodelt immer wieder darüber, dass er der Namensvetter eines bekannten deutschen Models ist. Das wohl Einzige, wofür sein Talent ausreiche, um damit Geld zu verdienen, sei Musik, sagt er über sich. Er, der Mensch mit dem schlechtesten Namensgedächtnis der Welt, genießt Liebeskummer und träumt von einem VW-Bus mit Mercedes-Motor. Er sang einst über eine tanzende Frau und sie ist eine. So tanzte sie durchs Fernsehen und das fast nebenbei. Seit über 10 Jahren versorgt sie das Internet und die Welt mit Rezepten und bezeichnet sich selbst nun als YouTube-Oma. Als sie die Wahl hatte, auf einer Grillparty für das Dessert zu sorgen oder das Coachella-Festival zu besuchen, entschied sie sich für Ersteres. Und das Fenster muss immer geschlossen sein, wenn sie die Spülmaschine ausräumt. Sellerie liebt sie, Hühnerei hasst sie. Wir sind gespannt auf Geschichten über das Aufwachsen in Baden-Württemberg, vielleicht sogar in tiefstem Badisch und darauf, wie sehr es zwei Menschen wohl verbinden mag, so nah bei und nacheinander geboren zu sein. Na, jetzt habt ihr es eh schon erraten, oder? Diesen Monat lernen sich Max Giesinger und Sally Özcan kennen und wir werden zusammen mit den beiden herausfinden, ob sie hier vor unser aller Ohren zu allerbesten FreundInnen werden.
Schauen wir mal.
Cool, ja, gucken wir mal.
Cool, cooles Intro.
Erstmal hallo.
Ach, hallo.
Schön, dich kennenzulernen.
Schön, dich kennenzulernen.
Ich bin der Max.
Ich bin Sally.
Wir kennen uns noch nicht.
Wir kennen uns noch nicht persönlich. Nee. Ich kenne dich natürlich. Ich höre dich.
Du hörst mich?
Ja, ich höre dich
auch. Ach, wirklich?
Ja.
Okay.
Ich finde deine Musik schön.
Ach, das freut mich total.
Ja. Und ich wusste, dass du aus Karlsruhe bist. Und ich habe mir immer gedacht, irgendwann sehe ich dich bestimmt mal live. Aber wer weiß wann und wer weiß wo. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Witzig, wie eines Schicksal manchmal zusammenführt. Ne?
Ja, ne?
Ich finde es ganz cool. Also ich habe dich noch nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ja das ganze Kochthema bei mir so ein bisschen
ist nicht
so sporadisch
so
begleitet wird im Leben. Also ich wohne in Hamburg, gehe aber meistens immer so essen in meinen Lieblingsbistros. So, ne?
Bist jetzt auch nicht unbedingt die Zielgruppe.
Wer ist denn deine Zielgruppe?
Also eigentlich würdest du schon reinpassen, sind aber 80% Frauen zwischen 18 und 54.
Ach wirklich?
Und der Rest sind so 20% Männer, schon so in dem Alter auch, aber sind halt weniger.
Spannend, weil bei mir ist genau andersrum. Ich habe 80%, nee, warte mal, ist genau das Gleiche.
Ich
habe auch 80% Mädels, stimmt. Vielleicht haben wir sogar ähnliche Zielgruppen.
Bestimmt sogar.
Okay.
Wahrscheinlich hören sie sogar deine Musik beim Kochen meiner Rezepte.
Das ist ja geil, ey.
Ja. Das wär's doch.
Erstmal kurze Frage. Wir kommen ja aus der gleichen Ecke. Machen wir jetzt hier einen auf Hochdeutsch, damit uns die Leute besser verstehen? Oder switchen wir in den Dialekt rein? Ich komme gerade vom 4-Tages-Urlaub meiner Mutter. Und ich wäre jetzt quasi schon nah dran. Also wir können da mal gucken.
Aber Karlsruher Dialekt und Waghäuser Dialekt sind auch nochmal unterschiedlich.
Aber nur slightly. Ich glaube so.
Ein bisschen, weil als ich damals in Karlsruhe studiert habe, hat man mich auch manchmal mit großen Augen angeschaut.
Wirklich?
Ich glaube, ich habe dann so ein bisschen den Dialekt abgelegt, aber ich rutsche jeden Tag wieder rein.
Ich finde, es gibt auch nichts Sympathischeres.
Ja, sympathisch halt.
Wir können noch mal gucken. Das war wieder so eine Werbung gerade. Das können wir direkt für SWR3 benutzen. Das gibt es frei zur Verfügung von uns.
Wir sind das Werbegesicht für SWR3.
Ja, wahrscheinlich. In Waaghäuser bist du aufgewachsen. Ich habe da mal, glaube ich, auf irgendeinem Dorffest gespielt.
Bestimmt.
Vor Jahren. Also das, glaube ich,
war das schon bei der Eremitage?
Eremitage?
Ja.
Was ist denn das
so ein
Geiles?
Kleines Schlösschen, so ein Jagdschloss das bei uns in Waaghäuser.
Jagdschloss, boah, ich, kann das ich sein? Weiß es nicht.
Weil das ist immer mal so Open Air. Oder Straßenfest oder so ein Integrationsfest okay. Oder irgendwie so Waaghäusel, also feiert schon gern.
Echt?
Ja, ja.
Wohnst du da denn jetzt auch noch in Waaghäusel?
Ich bin in Bruchsal geboren, weil Waaghäusel kein Krankenhaus hat, bis heute nicht.
Ah ja.
Aber schon immer in Waaghäusel, ja.
In Brusel geboren?
Ja, in Brusel. Und du in Karlsruhe?
Ich in Karlsruhe? In Rüppur.
Ach, in Rüppur.
Okay. Ja. 88, 3. Mhm. Oktober.
Ich 24. August, beide 29.
Sozusagen. Zumindest optisch haben wir uns ganz gut gehalten, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Ja gut, aber Mitte 30 ist ja auch irgendwie auch eine spannende Zeit. Ich glaube, darauf werden wir wahrscheinlich noch komplett kommen.
Ist eine schöne Zeit, doch.
Findest du es gut?
Ja, ich hatte so kurz vor meinem 30. Geburtstag ein bisschen Angst vor den 30ern, weil ich dachte, oh Mann, jetzt ist so die Jugendlichkeit weg. Jetzt kannst du nicht mehr sagen, ich bin so im Teenager-Alter.
Genauso.
Aber seit ich so in den 30ern bin, muss ich sagen, gibt es eigentlich nichts Besseres.
Finch, ich tue mich echt schwer mit dem Älterwerden, ja.
Also ich sage zwar trotzdem immer, offiziell bin ich 29 und das bleibe ich auch, aber ich habe eigentlich kein Problem damit, älter zu werden.
Okay, das ist gut. Das versuche ich auch so für mich so
hinzukriegen. Das Mindset hat sich so geändert.
Ja, ich glaube, bei mir ist es so, dass ich einfach so viel wie möglich in mein Leben reinballern will. Und ich dann halt so merke, okay, die Jahre werden weniger. Ich kann jetzt nicht nochmal irgendwie 5 Jahre in Kanada studieren und das machen, sondern wenn man da mal irgendwann mal Familie haben wollen würde, dann sollte man vielleicht demnächst mal so eine Richtung, weißt du, das stresst mich so ein bisschen.
Okay. Das heißt, ich höre raus, du hast eigentlich hast noch keine Familie?
Nee. So? Nee. Okay. Also ich habe eine Familie, ne? Also Mama.
Deine Familie, wo du reingeboren bist, ja.
Genau.
Aber jetzt keine Kinder oder.
Also nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Ich weiß nicht, was da in Australien, damals rumgereist bin und da jetzt so ein kleiner Max rumläuft, keine Ahnung.
Okay.
Aber immer aufgepasst.
Oder eine kleine Maxi.
Kann auch sein. Ne?
Ja.
Du hast Kinder, ne?
Ja, ich habe 2 Töchter.
Okay, wie alt
sind
die?
Und die sind schon recht groß tatsächlich.
Ach, wirklich?
Ja, die sind schon 8 und 13.
Wirklich?
Mhm.
Also quasi auch schon aus so einem Gröbsten raus. Also
eigentlich schon, aber man sagt ja auch so kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen.
Ja.
Also so, jetzt sind sie selbstständig und können auch mal Dinge alleine tun, aber es kommt halt dann so die Teenie- und Pubertätszeit. Das ist dann schon herausfordernd, spannend.
Aber ein anderes Level von anstrengend.
Anderes Level, ja. Und es sind 2 Mädels, die sind echt mega. Die sind talentiert, die sind intelligent, die sind super lieb, sympathisch, empathisch.
Ich kann mir vorstellen, dass du auch eine gute Mutti bist, ne? Also,
ja, ich glaube.
Dass man so den Kids so reinfüttert, das
ich
kommt
schon.
Ja dann auch irgendwie.
Ich gebe mein
raus,
Bestes,
ne?
Ja.
Wenn du von Talenten redest, was machen die schon so? Also sportlich oder kochen sie schon ein bisschen?
Die können
oder?
Echt so viel, dass es auch schwer war, dass wir so ein Hobby finden konnten, weil die Große hat angefangen mit Ballett, dann kam Tanzen dazu, dann kam Klavier dazu, dann waren sie beide oder sind beide in der Musical-Werkstatt
auch noch.
Und singen und sprechen und Schauspielern und jetzt hat die Große so Fußball als ihr großes Hobby gefunden.
Geil.
Und die Kleine ist noch beim Ballett und Tanzen. Ja. Und beide malen wahnsinnig gut.
Krass.
Mhm.
Also lieber so als andersrum, ne?
Lieber so, genau. Aber es wird dann immer schwer zu sagen, jetzt müsst ihr auch mal was für die Schule machen, weil eigentlich sind die Hobbys halt interessanter.
Schon, ne?
Ja.
Ja. Bei mir war das nie so schwer, die Frage, was ich machen will, weil ich halt, also das hat ja schon, der Max hat das sehr, sehr nett hier schon im Teaser erzählt. Bei mir gab es eigentlich nur so ein offensichtliches Talent.
Mhm.
Und da habe ich da halt so immer alles draufgeballert.
Ganz meine früh Mutter, schon?
Ja, ich glaube so mit 10 hat mich meine Mutti zum Gitarrenunterricht geschleppt. Mit ihrer besten Freundin zusammen, die hat auch einen Sohn, der in meinem Alter war. Und wir waren im Schnupperkurs bei Peter Kantner für irgendwie 50 Mark damals noch.
Mhm.
War kurz vorm Euro.
Okay.
Genau, und da hat so die ersten Stunden gehabt. Ich fand es erstmal total langweilig und also nicht interessant. Da hat man auch andere Dinge im Kopf, irgendwie Diddle sammeln oder so ein Kram.
Ich auch.
Hattest du auch?
Ja.
Aber Pokémon war nochmal krasser danach.
Auch, und dann kamen ja noch die anderen dazu. Aber ich war halt auch der krasseste Backstreet Boys Fan.
Warst du?
Ja. Bin ich vielleicht immer noch.
Immer noch?
Nee. Ich sag einfach nein jetzt.
Warst du mal beim Konzertchen die letzten Jahre?
Ja.
Fandst du gut?
Ja, aber es war mehr, glaube ich, so die, weil ich mit meinen Teenager-Freundinnen da war, so aus der Zeit. Und dann ist man so zurückversetzt.
Das
ist
geil, oder?
Das ist schon ziemlich cool.
Dieses Nostalgiegefühl, mega. Oder was Musik in einem loslösen kann.
Es hat echt so alle Teenager-Emotionen in uns herausgelöst.
Ich glaube, das ist auch so jetzt wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese Songs, die du dir früher in der Kindheit reingezogen hast, also die halt so, die du mit positiven Erinnerungen verbindest, dass das jetzt im Erwachsenenalter krass viel Gutes mit dir macht. Also wirklich direkt fast schon so was Drogenartiges. Das sind immer so die 80er-Partys, wenn wir irgendwo in Hamburg unterwegs sind, landen in so einem Trashladen. Ich liebe ja so Trashläden. Und irgendwann läuft dann irgendwie Wannabe oder
in Hamburg hat's
A Hard Take on Me. Und
dann geniale Karaoke-Bar.
Thai-Oase.
Ja.
Kennst du die?
Ja, natürlich. Es war meine erste Karaoke-Party dort.
Wirklich?
Ja.
Weißt du noch, was du gesungen hast?
Ja, ich war nämlich zur Filmpremiere von Mamma Mia damals dort mit dem ganzen Team. Und es war natürlich dann Mamma Mia, Wannabe.
Und hast du auch gesungen?
Ja, und Crazy in Love von Beyoncé.
Drei Songs?
Ja.
Hey, man muss sich doch immer so eine Stunde da anstellen. Mehr. Hattest du ein bisschen so Promi-Bonus oder was?
Ich mache dann einfach immer, ich schreibe gleich alle Lieder auf, die ich singen will.
Ah, das ist
und dann
schmuggle
ich das immer so rein.
Okay. Weil ich war auch so oft da, dass die also die hatten keinen Song von mir. Und ich habe mich dann irgendwann halt beschwert, war so, Leute, ihr müsst doch zumindest mal einen Song von mir da haben. Und dann kam ich einen Monat später wieder an und da hatten die einfach so 20 Lieder von mir und haben aber erwartet, dass ich halt auch immer meine eigenen Songs da singe. Aber das möchten wir ja gerade nicht. Man will ja irgendeinen
anderen
trashigen
machen.
Song singen. Und,
ja, also der Trick ist in Karaoke-Bars, die Zettel, die man ausfüllt, man darf halt auch nicht immer seinen eigenen Namen schreiben, weil dann heißt es, oh, die Sally schon wieder. Okay. Also schreibst du dann, ne, wenn wir jetzt gemeinsam dort wären, würde ich jetzt schreiben, Max und Freunde. Oder Max und Co.
Ah,
dann schreibst
so
du irgendwie
so
Sally,
Namen und dann
schreibst du, Sally ist ja mein Spitzname, dann schreibe ich Sally, dann schreibe ich Saliha. Irgendwann nach dem fünften Mal sagen sie dann schon
genial,
so, die Kosenamen, das geht alles nicht.
Okay.
Aber am Anfang funktioniert es schon und dann irgendwann ist man zu müde.
Okay.
Ja.
Aber da kann man auf jeden Fall viel Spaß haben.
Kann man sehr viel Spaß haben.
Gefällt dir dann Hamburg? Wäre das eine Stadt für dich gewesen? Oder war das nie eine Frage, dass du wegziehen wolltest?
Ich finde Hamburg sehr schön, aber ich würde die badische Sonne vermissen. Vermisst du die nicht?
Ich muss sagen, die ersten zwei Jahre waren echt krass.
Gell?
Also wo ich es auch wirklich schlimm fand und dachte, ich halte es hier nicht mehr aus. Ja. Vor allem, wenn man dann irgendwie mit der Verwandtschaft telefoniert hatte. Und man sah selber schon irgendwie so vier Wochen im Juni oder August in so einer Nebeldunstglocke und dachte so, Alter, ich freue mich das ganze Jahr auf den Sommer. Ich liebe den Sommer. Ja. Ich liebe es, draußen zu sein. Ich liebe Sonne. Und früher immer am Balkon, da saß ich immer als Teenie, habe immer gelesen und Gitarre gespielt.
Aber warum dann Hamburg?
Ja, meine ganzen Kumpel sind da auf einen Schlag hingezogen. Wir haben davor in Mannheim gewohnt.
Mhm.
Und um deine Ecke hat sich in so einer Nacht- und Nebelaktion meine WG aufgelöst. Hat auch der Michael Schulde da noch gewohnt. Mhm. Kennst du den Lockenschopf.
Ja.
Und die sind quasi auf einen Schlag nach Hamburg und dachten, ja gut, allein dann in Mannheim zu sein, macht auch keinen Sinn, weil wir waren wie so eine Family.
Ja.
Und jetzt wohnen wir da alle so verteilt auf zwei Häuser, die genau nebeneinander sind, in der gleichen Straße. Und immer wenn irgendwie eine Wohnung frei wird, dann holen wir wieder neuen guten Freunde und eine Freundin dazu und haben jetzt so eine kleine.
Wer weiß, was jetzt so innerhalb der vier Folgen hier ergibt.
Ja,
vielleicht komme ich dann doch nach Hamburg.
Als Zweitwohnsitz oder so. Aber ich finde, die Badische Eck ist ja auch wunderschön.
Es
wenn ich
so
da
schön
ankomme am Bahnhof, denke ich mir, es ist einfach geil.
Ja.
Vielleicht ziehe ich da auch mal wieder.
Ja. Und Warkhäusl ist halt auch so, es ist ja, wir haben eine Bahngleis und das ist wirklich so zwischen, auf den Kilometer genau zwischen Karlsruhe und Mannheim. Das heißt, auf der Mitte ist Warkhäusl.
Mega. Und wunderschöne Stuttgart ist man auch schnell.
Ja.
Auch gut.
Ist auch schön.
Du hast eben erzählt, du hast studiert in Karlsruhe.
Mhm.
Was hast du da gemacht?
Ich habe Lehramt studiert
an
der pädagogischen
Hochschule.
Ach,
für Realschule dann quasi?
Für Grund- und Hauptschule.
Ah, okay.
Damals war es noch ein Studiengang, Schwerpunkt Grundschule und hatte Hauswirtschaft, Deutsch und Englisch als Fächer.
Hast du da deine Basis auch schon mal erlernt fürs spätere?
Das war sozusagen so die pädagogische Basis und die didaktische Dinge zu erklären, glaube ich.
Hast du schon gemerkt, so, das ist irgendwie dein Ding?
Ja, das ist so mein Ding, so mit Kindern Dinge erklären, komplizierte Sachen ganz einfach runterbrechen. Und
das ist auch ein Talent, ne?
Ja, weil ich sage auch immer, ich bin jetzt nicht die beste Köchin oder nicht die beste Bäckerin. Ich bin eigentlich gar keine Köchin oder Bäckerin, aber ich finde, ich kann es halt ganz gut erklären.
Okay.
Und nur weil man etwas gut kann, heißt es nicht, dass man es gut erklären kann. Das ist so der Unterschied.
Stark, ey.
Ja, und das war so der Start damals während des Studiums mit den Videos.
Ja.
Und dann hat sich das halt so weiterentwickelt. Und jetzt bin ich leider keine Lehrerin mehr, aber ich sage immer, ich bin Lehrerin für mehrere Millionen Menschen.
Wow. Wie viele Follower hast du da bei YouTube?
Bei YouTube über 2 Millionen und Instagram über 1 Million. Aber eigentlich verteilt sich das bei mir so ein bisschen auf alle Plattformen.
Ja. Also übel. Mhm. Vor allem hast du dann auch YouTube noch in seinen Kinderschuhen halt mitgenommen, ne? Wo da auch noch richtig wahrscheinlich Wachstum dahinter war.
Genau. Das war
wo
halt
noch
so
richtig was ging. Jetzt hast du wahrscheinlich ja hunderte von Leuten, die sich da dran probieren. Das ist wahrscheinlich extrem schwer geworden, da nochmal was so aufzubauen.
Ich glaube, es wäre jetzt auch schwer, so die Rezeptvielfalt und die Anzahl an Rezepten jetzt so schnell aufzuholen, weil ich einfach so mich durchs ganze ABC gebacken habe und gekocht habe.
Und du hast wahrscheinlich dann auch so YouTube-Hits, so irgendwelche Rezepte von vor 5 Jahren, irgendwie Videos, die dann 10 Millionen mal geklickt wurden,
die quasi, die immer so, wieder so Evergreens,
Hits, ne?
Genau.
8 Millionen und wenn sie tanzt, hast du so deine Dinger, die jetzt quasi da so rumliegen.
Ganz genau.
Ist auch nicht so schlecht. Ich habe übrigens, habe ich auch mal in der PH beworben, aber nicht in Karlsruhe, sondern in Heidelberg. Da haben wir eine kleine Parallele.
Oh, ich habe mich auch in Heidelberg beworben.
Ich wurde 2 Mal nicht angenommen.
Nee, oder?
Ich habe mich für Sport, Musik und Englisch beworben und Musik brauchte mal eine Aufnahmeprüfung. Mhm. Und da bin ich so ganz arrogant, ohne was zu lernen, da hingefahren, dachte so, wie ich Gitarre spielen kann und singe. Ihr werdet mich dann wohl annehmen.
Ja, haben
Sie
nicht?
Dann war das aber halt, die erste war so eine theoretische Prüfung, direkt zum Melodiediktat. Und ich habe halt schon immer Noten gehasst. Also jetzt für mich war das wie Mathematik, so ein undurchsichtiges Ding. Und ich habe halt komplett verkackt, habe halt irgendwie 2 Punkte gehabt von 30 und bin dann gar nicht in die Praxis gekommen.
Deswegen habe ich mich damals nicht mit Kunst beworben, obwohl ich so gerne zeichne und male. Aber ich wollte diese Kunsttheorie nicht. Das habe ich gehasst im Abitur.
Da gibt es Kunsttheorie.
Ja, klar.
Was hat denn das
die ganze
quasi
Geschichte
mit dem
ist klar, so mit den Techniken und die Gestaltungen und die verschiedenen Stile. Aber das hat mich halt gerade für die Grundschule jetzt nicht unbedingt interessiert.
Ja. Verstehe ich.
Aber schade, ich glaube, aus dir wäre auch ein guter Lehrer geworden.
Ich weiß es nicht.
Also jetzt so, was ich jetzt so empfinde, so empathisch und sympathisch.
Ja,
doch.
Ich weiß nicht, ob ich so gute Nerven dafür hätte. Ja. Also entweder ich hätte die Kids dann auch im Griff, dass die ja quasi halt nicht so laut sind dann. Ja. Aber so, wenn viel Lärm ist, dann irgendwann gehen wir das ein bisschen auf den Keks.
Okay.
Deswegen
ziehe
ich jetzt auch bald aus der Schanze weg. Jetzt kann ich es hier mal droppen.
Oh, okay. Ja, doch, dann ins Ruhigere.
Ja. Mhm. Aber also ich bleibe in der Stadt, aber irgendwie so 1-2 Straßen weiter.
Okay.
Weil ich gerade voll im Epizentrum des Partytums lebe.
Ach, Hamburg. Hamburg ist halt
das ist schon schön. Wenn du mal da bist, vielleicht trinken wir einen Kaffee. Können wir mal gucken nach der nächsten 4 Runde, ne?
Können wir mal schauen.
Ja. Hast du denn dann als Lehrerin gearbeitet? Bist du direkt dann ins YouTube-Business eingestiegen?
Ich habe 1,5 Jahre im Referendariat sozusagen gearbeitet und ich hatte da eigentlich eine recht coole Zeit, weil ich zwar eigentlich nur 13 Stunden Unterricht hatte in der Woche, aber dann wurde meine Mentorin leider krank und ich habe dann sozusagen ehrenamtlich die Klasse komplett übernommen und habe dann so 1 Jahr lang war ich Klassenlehrerin.
Also direkt reingeschmissen worden.
Direkt rein, es war richtig schön.
Wasser.
Ja, es war richtig
schön. Also wäre auch dein Ding gewesen, wenn du jetzt kein YouTube-Star geworden wärst, denkst du, hättest du damit auch ein...
Wäre ich auch glücklich.
Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass du den Kids da ganz gut was mitgegeben hättest.
Ich sage auch immer, egal was passiert, ich habe den Lehrerjob immer sicher in der Hand und würde auch jederzeit wieder zurückgehen.
Aber denkst du das manchmal? Also ich weiß nicht, ob das so was Badisches, Baden-Württembergisches ist. Mir kommt der Gedanke auch manchmal, oh Gott, was ist denn, wenn jetzt alles weg ist wieder, was man sich erarbeitet hat?
Aber ist das?
Was mache ich dann?
Aber ist es bei dir eher so die Angst, dass mal alles weg ist, oder ist es vielleicht auch manchmal so der Wunsch nach so einem normalen Leben? Weil das habe ich so in letzter Zeit, weil ich auch immer mehr merke, früher waren so die Rezepte im Vordergrund, irgendwann war es auch die Person, irgendwann war es mit meiner Familie. Dann hatten wir jetzt gerade so eine schwierige Zeit, so mit Trennung und mit allem. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das Interesse am Mensch selbst ist so groß und irgendwie fühlt man sich dann draußen. So, der Blick hat sich geändert, weil vorher warst du so immer so im Schutz der Ehe und es war immer alles cool. Mhm. Und ich finde gerade so als Frau, die dann dasteht, wird man sehr oft sehr stark dann auch kritisiert. Mhm. Und dann merke ich so, jetzt gucken die Menschen irgendwie anders. Mhm. Und man hat so einen anderen...
Wow.
Ich weiß nicht. Und manchmal denke ich mir so, wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, so, wäre ich jetzt gern wieder ein privater Mensch oder macht mir das Spaß so in der Öffentlichkeit? Und das frage ich mich so, ob ich manchmal nicht gern mal wieder so ein normales Leben in so einem kleinen Wohnviertel hätte, wo einfach so du beim Nachbarn klingelst. Es ist schon so, also ich lebe schon so ein normales Leben, aber halt immer unter Beobachtung. Und es ist bestimmt bei dir genauso, egal wo du bist.
Also ich kenne das jetzt nicht, also ne, das wird, glaube ich, dann ziemlich ausgeschlachtet bei dir auch so medial, ne?
Ja, so ein bisschen. Ich war zwar immer still und habe nie was dazu gesagt, ich habe es halt immer ausgehalten, aber trotzdem beschäftigt es einen ja.
Ja klar, also das macht ja was mit einem, ne? Ja. Wenn man irgendwelche Artikel liest und so, genau. Und dann denkst du, Leute, schert euch mal euren eigenen Käse, haltet euch da raus.
Ja.
Das kann ich dann gut verstehen, dass es dann irgendwie so negativ Prall dann kriegt. Also das hatte ich persönlich bisher noch nicht, weil ich auch bisher immer mit Beziehungen, das habe ich immer sehr, weiß eigentlich niemand, was da bei mir los ist.
Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann.
Ja. Ja. Aber stelle ich mir krass vor, wenn man da rumläuft und vor allem in Waghäusel, das ist ja, also ich kenne das ja auch, wenn ich in Busenbach bin, wo ich ja eigentlich herkomme, so einem kleinen Dorf, da ist man ja wirklich, da kennt einen ja jeder Mensch.
Ja.
Und wie die sich das Maul über einen zerreißen oder,
ja,
also das ist dann schon dieses, egal wo man hingeht, man weiß, man betritt jetzt gerade den Red Carpet des Max Giesinger-Seins, ich bin jetzt beim Bäcker und wenn ich jetzt schlechte Laune habe heute, dann weiß es auf jeden Fall die Gabi und die Schwester von der Gabi auch, dass der Max Giesinger echt schon ganz schön arroganter Fatke ist. Also man betritt quasi, also in dem Moment, wo man vor die Tür geht, beginnt so ein bisschen der Beruf, vielleicht.
Ja.
Hast du auch das Gefühl?
Ja, genau, das trifft es eigentlich, dass man nie so richtig privat ist.
Ja.
Und ich muss schon sagen, so von meinen Eltern habe ich das gelernt, immer so vorbildlich zu sein. Ja, ich würde jetzt auch über keine rote Ampel laufen, habe ich früher schon nicht, dann Lehramt. Das war schon immer so, immer gucken, dass immer alles anständig läuft. Aber ich finde, das ist schon so, man geht die Haustür raus und dann bist du öffentlich.
Ja. Das ist schon krass.
Ja.
Weil sich das ja ganz, ganz viele wünschen. Und ich glaube, wenn es dann so weit ist, merkt man erstmal, okay, da...
Und ich glaub,
das ist auch nicht alles nur geil. Ne? Also ich glaube, wir haben beide super besondere und spannende Berufe.
Total.
Und wahrscheinlich würden ganz viele direkt mit einem tauschen. Aber
definitiv.
Es gibt natürlich dieses Öffentlichkeitsding. Also deswegen verreise ich ja auch ganz gern, auch in ferne Länder, wo ich da einfach so ein richtiger, also ich liebe es, ein Nobody zu sein.
Ja, das ist cool.
Wenn Leute auch zu, manchmal kommen Leute zu mir und meinen, ah, sorry, also ich war jetzt gerade im Urlaub mit meiner Mutter in Kreta und dann habe ich da immer Volleyball gespielt, 4 Stunden am Tag und ich habe da so eine Cappy auf und die Leute, wenn die einen da nicht erwarten, dann denkt ihr dann eher, ah, der sieht ja aus wie Max Giesinger. Mhm. Und dann kommt immer, hey, du siehst aus wie der Max Giesinger. Bist du aber nicht, oder?
Was sagst du dann?
Entweder sage ich, nee, Marc Forster oder irgendein bekannter Eishockeyspieler oder Wrestler, sage ich manchmal.
Wrestler,
ich kenne mich vom Wrestling. was wollte ich jetzt erzählen?
Ich will dann immer nicht unhöflich sein. Manchmal denke ich mir so, dass ich einfach sage so, nö. Aber ich kann das gar nicht. Ich verrate mich dann immer selber. Ja, das
mache ich auch manchmal.
Ich könnte es nicht, weil ich nicht unhöflich sein will.
Du sagst also immer, dass du es.
Ja, ich meine, was will man dann auch tun? Die sind ja auch, ich muss auch echt sagen, ich habe so eine Community, ich weiß nicht, wie bei dir ist, aber ich habe eine Community, die sind einfach richtig lieb.
Ja.
Die sind einfach lieb, die kommen dann auf mich zu, dann erzählen sie mir ihre Lebensgeschichte, wann sie die erste Torte gebacken haben oder wie ich ihnen in einer schwierigen Lebenssituation geholfen habe, wie sie durch die Videos irgendwie glücklich wurden.
Das ist bei dir auch so.
Ist auch so.
Das
ist doch schön.
Mit den Liedern,
ja.
Dass Leute kommen, ey, du hast mir so krass geholfen mit dem Lied, das, was ich dann gar nicht so auf dem Schirm hatte.
Ja.
Also Songs, die so ewig alt sind, aber das hat mich echt über meine Abi-Zeit gebracht oder als da letztens irgendwie der Schicksalsschlag war.
Mhm.
Und das ist ja, glaube ich, wenn wir dann selber auch manchmal durch schwierige Zeiten gehen, dass man sich immer mal wieder vergegenwärtigt, was man da auch schon geschaffen hat, dass man so vielen Leuten irgendwie auch ein gutes Gefühl gegeben hat. Ich meine, wie viele arbeiten irgendwo bei fetten Banken oder so, machen da einen Job, wo es irgendwie jetzt nicht darum geht, Leute glücklich zu machen.
Ja, und ich finde, online ist ja alles so, so zahlengerichtet. Ja, wie viele Aufrufe hat etwas, wie viele Follower hat was, wie oft wird ein Song gestreamt, wie sind die Quoten im Fernsehen. Und ich finde, es immer so zahlengetrieben. Und wenn du dann die Menschen triffst oder auch Kommentare, Nachrichten liest, das mache ich auch total gerne, dann hast
du das
einfach
gerne?
So, hast du so diese, ich finde, da kommt einfach sowas zurück. Und dann, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und mir denke, für was mache ich das alles heute eigentlich gerade, dann gehe ich echt in mich oder lese Kommentare oder Nachrichten durch und denke mir so, genau dafür. Weil es mich glücklich macht und andere.
Krass. Also hast du eine sehr positiv gerichtete Fanbase. Da ist wenig Hate und so, die da am Start sind.
Ja. Aber
ich glaube, du gibst jetzt nicht viel
Raum für. Ich gebe auch eine Plattform dafür.
Also wir kennen uns jetzt noch nicht lang, aber du triggerst ja als Leute jetzt nicht so.
Ich halte mich echt generell aus vielen Dingen raus. Fußball, Religion, Politik.
Bewusst oder weil du sagen willst, es ist ein Ort des Kochens, da geht es jetzt nicht um solche Dinge, weil die Welt gerade auch schon so schlimm ist, dass dann unser eins auch nicht noch über das Ding da reden muss. Das denke ich mir nicht manchmal auch so, weil viele Stimmen sagen, ey, du als Musiker musst dich politische Songs machen oder so. Ich denke mir so, Ja, ist ein Punkt, aber dass jetzt auch der Max Giesinger dann auch nochmal ein politisches Lied macht, also dass man quasi diese Insel, wo die Leute einfach mal Leute sein können, wo es einfach nur über, keine Ahnung, irgendwelche nostalgischen Themen geht, Freundschaft oder Familie, vielleicht ist das auch ganz wichtig, also ich sage es mal nicht.
Ja, ich begründe es auch immer damit, weil ich sage, dass so Menschen wie du und ich, die einfach auch sehr positiv auftreten und eben gerade so eine Insel schaffen, merke ich gerade, um mal abzuschalten. Ich glaube, wenn wir jetzt auch noch anfangen würden, uns politisch irgendwo zu äußern, und sind wir mal ehrlich, sich politisch äußern ist gerade jetzt nicht das Positivste, was man tun kann, weil man kann eigentlich alles kritisieren, sowohl alles, was gerade auf der Welt passiert, und mich belastet und beschäftigt das auch sehr, wie viele Kinder, Menschen, Erwachsene einfach gerade ihr Leben lassen müssen, wie viel Krieg es auf der Welt gibt, wie viel, ach, wollen wir jetzt gar nicht damit anfangen. Aber wenn ich jetzt noch damit anfange, das zu thematisieren, und dann gibt es ja gar keinen Rückzugsort mehr für Menschen. Und ich finde, es ist nicht meine Pflicht und auch nicht meine Aufgabe. Und ich finde es auch nicht okay, dass bei uns Menschen in der Öffentlichkeit auch so, oder uns das aufzutragen. Also ich finde es auch voll der Ballast. Ich werde auch oft angeschrieben, warum äußerst du dich nicht hier zu dem oder zu dem Krieg und warum sagst du da nichts? Aber ich sage dann halt immer dazu, es ist auch nicht fair, uns das jetzt als Aufgabe zu geben. Und ich würde es machen, wenn ich wüsste, das Problem löst sich, würde ich sofort mich hinstellen und sagen, wenn ich jetzt sage, hört auf mit dem Krieg, dann hört der Krieg auf, wäre ich die Erste, die dafür sich einsetzen würde. Aber ich bin nicht der Ort und ich bin kein Nachrichtensender und ich möchte, dass Menschen bei mir sind, um glücklich zu werden und glücklich zu bleiben.
Das finde ich eine sehr schöne Einstellung.
Ja.
Und das auch nur zu machen, weil es Leute von dir zu verlangen, ist ja auch dann die Frage, macht man es, weil man es wirklich jetzt fühlt oder weil jetzt der Druck so groß ist, da jetzt auch noch ein Statement dazu abzuliefern, oder bist du einfach dieses Erleben, wo die Leute eine gute Zeit haben und dann gibt es da einen leckeren Kuchen hier und da und die Leute können mal abschalten. Ich will ja auch nicht bei Mandy Morrison bei Morning Yoga, will ich ja auch nicht vom Krieg voll geschwafelt werden.
Eben, weißt du? Da will man einfach mal das nutzen, um abzuschalten.
Finde ich gut. Aber dann sind wir eigentlich so beruflich ja gar nicht so weit voneinander weg. Also wir machen eigentlich verschiedene Dinge, aber wir versuchen ja den Leuten irgendwie ein gutes Gefühl zu geben.
Ja.
Und du machst, eigentlich Kochen ist ja auch Kunst. Ist für mich, also in den wenigen Momenten, wo ich gekocht habe, hatte ich ein ähnliches Gefühl.
Ach guck mal, wie ernährst du dich denn dann? Das frage ich mich immer, wenn Menschen
mich
sagen.
Auch von Luft und Liebe.
Wenn Menschen sagen, sie kochen nicht, dann ist immer so in meinem Kopf, okay, aber wie ernähren sich die Menschen? Aber dann fällt mir immer ein, Sally, du wohnst in Waghäusel.
Das ist da der große
halt
Unterschied.
Nicht fußläufig, mal kurz hier ein Thailänder und da ein Japaner und hier ein tolles deutsches, türkisches, egal was für ein Restaurant. Aber wie ernährt man sich dann? Ist es in der Stadt einfach so, dass man halt so viele Angebote hat, dass man es nicht braucht?
Ja, also ich wohne halt direkt in der Schanze.
Ich komme halt auch immer mit Vesper-Paketen.
Hast du jetzt doch ein Leberwurstbrot dabei?
Nee, leider kein Leberwurstbrot.
Oh, das gefällt mir aber. Ja, ist auch ein bisschen healthy unterwegs.
Ja.
Die haben ja super viel Vitamine, ne?
Total viele.
Heidelbeeren ist ja super, gehört zum Superfood.
Superfood, ja.
Baller ich mir auch immer morgens ins Porridge rein.
Immer.
Aber wenn sie sehr saisonal am Start sind. Dann sind die auch viel leckerer, sind die manchmal so mehlig. Darf ich eine haben? So
übrigens, ich
habe es einfach genommen.
Aber meine
sind auch gewaschen.
Meine im Garten sind noch nicht reif.
Hast du eigene auch?
Mhm.
Also gärtnerst du so ein bisschen, ne?
Mhm.
Das,
die Feigen wachsen übrigens schon in Waghäusel.
Die Feigen?
Ja, ich habe schon so große Feigen
im Baum. Das ist nicht normal, so eigentlich eine Frucht, die in der Türkei gedeiht.
Definitiv, aber Waghäusel ist halt sozusagen die Türkei Deutschlands.
So klimatisch geht es auch schon ganz gut ab.
Klimatisch gesehen,
ne?
Schon. Also wir hatten jetzt schon 30 Grad und die Feige, die explodiert.
Wirklich?
Ja.
Wie kommen die durch den Winter? Sorry, kann ich essen.
Die sind draußen in der Erde am Haus und dann kommen die super durch den Winter.
Aber machst du dann die Sachen, die du so backst und kreierst, ist das schon viel vom eigenen Garten bezogen dann? Oder?
Im Sommer schon, ja.
Doch schon?
Doch, ja. So Tomaten, Gurken, Zwiebel.
Und hast du jemanden, der sich drum kümmert?
Ja, auf jeden Fall.
Das machst du nicht selbst, oder? Weil das ist also ein großer Garten. Das ist ja, so ist ja ein Fulltime-Job, ne?
Es
ich kann mich an meine Oma Irma erinnern, die immer, wenn ich kam, irgendwie im Garten kniete, mit krummem Rücken, die konnte sie eh schon wieder bewegen. Und hat 5 Stunden am Tag hat sie da die Krummbiere, Kartoffeln irgendwie.
Ja. Nee, ich habe, also da, wo ich arbeite, da habe ich jetzt auch bis vor kurzem gewohnt, weil unser privates Haus sozusagen hinten dran war. Vorne Studio, nebendran noch unser Office. Mhm. Und das ist halt so ein riesen Garten, riesen Gelände. Und deswegen, mein Papa ist immer da, der kümmert sich mit uns um den Garten. Und ich habe auch im Team 2, die dann immer danach gucken. Und eigentlich guckt jeder mit. Wir haben so Hochbeete, kann sich auch jeder Mitarbeiter dran bedienen. Da gibt es dann so alles Mögliche, ja, die gehen alle raus.
Wie viele MitarbeiterInnen hast du denn?
insgesamt so über 100.
100 Mitarbeiter?
Ja.
Krass. Das ist ja richtig, das ist ja ein mittelständisches Unternehmen. Mhm. Crazy.
Ja.
Das habe ich, glaube ich, ein bisschen unterschätzt.
Ein bisschen vielleicht, ja.
Ich habe mich auch bewusst jetzt nicht komplett, ich wollte dich jetzt wirklich hier kennenlernen.
Ich auch nicht.
Weil oft liest man so Sachen, dann geht man schon mit so einem vorgefestigten Mindset hier rein. Und natürlich gesehen, dass du sehr viele Follower hast und da echt am Start bist. Aber
ich habe auch mich extra nicht eingelesen. Ich weiß nur von dir, was ich eben so weiß.
Okay.
Dass du super Musik machst, dass du, warst auch in der Jury, ne? Von Voice.
Genau. Also selber Kandidat tatsächlich. Mhm. Habe da auch mal teilgenommen 2011 bei der allerersten Staffel. Das war total aufregend, weil ich kam halt quasi aus dem Kaff dann auf die große Bühne und am Anfang war das halt echt so.
Wann war das? 2011
im November.
Okay.
Ne, so die erste Blind Audition, haben sich auch alle vier rumgedreht. Und ich habe mir da im Kopf gemacht, saß da in meinem Kinderzimmer morgens, also einen Tag vor der Aufzeichnung, und konnte mich nicht entscheiden, ob ich das hinfahren soll oder nicht, weil natürlich das ist ein riesen Vertragswerk, was da dran hängt. Ne?
Und ich habe da schon studiert. Hattest du noch ein Kinderzimmer? Wir sind gleich alt.
Ich bin echt ganz schön lange bei meiner Mama da abgehangen. Okay. Also irgendwie, süß, hätte man sich ein bisschen früher drängen können. Aber ich glaube, ich war vorher nicht selbstständig genug.
Nee, aber muss ja auch nicht.
22 habe ich da gewohnt. Wann bist du ausgezogen?
Bei mir ist es anders. Ich habe recht früh geheiratet. 19 schon. Bin da schon ausgezogen.
19? Mhm.
Wow. Egal, jetzt reden wir über dich.
Ja, okay, ich will das erstmal zu Ende.
Genau.
Und dann bin ich wirklich morgens nach langen, langen Grübeln, ich kann mich manchmal überhaupt nicht entscheiden, also manchmal habe ich gar kein Gefühl von, ist das jetzt die richtige Entscheidung oder die falsche?
Du bist ja eigentlich eine Jungfrau.
Die Waage.
Ich weiß, aber eigentlich so Entscheidungen nicht treffen können, ist so Jungfrau-Ding.
Echt?
Ja, ja. Ich kann mich auch nicht entscheiden.
Ich dachte, das wäre so ein Waage-Ding, aber vielleicht haben wir das ja beide.
Ja.
Aber hast du es manchmal, dass du dich dann, also ich manchmal habe ich gar kein Gefühl, bin so echt... Ja? Und das nimmt mir alle Kraft und Energie. Genauso war das. Und dachte, ja gut, aber jetzt fahre ich und dann bin ich in so eine Mitfahrgelegenheit für 30 Euro nach Berlin.
Dass irgendwie dir jemand die Entscheidung abnimmt manchmal. Ne? Ja.
Aber was das Problem ist dann, dass dein Leben wird dann gestaltet. Ja. Du lässt dein Leben von anderen gestalten und landest irgendwo an Orten, wo du eigentlich nicht gerne hingelangt wärst. Und ich versuche das gerade halt so ein bisschen zu... englisches Wort, nourishen. dass ich da selber mehr weiß, was willst du hier eigentlich so?
Da bist du hingefahren.
Da bin ich hingefahren und habe dann da abgeliefert. Davor würde ich einen Schiss gehabt, bis zum Gehtnicht mehr. Ich dachte, ich kann da nicht raus, das kriege ich hin. Und habe dann da wirklich da rasiert damals. Und dann habe ich aber nach der Planung krass abgebaut, weil ich mir so einen Pressure gemacht habe und alles. Oh. Und da war das danach so ein bisschen eher eine stressige Zeit für mich. Aber trotzdem dieser Moment, wo diese Planung lief, und das haben damals echt nur vier Leute geguckt. Und ich habe dann quasi eine Woche später wieder in Karlsruhe oder in Ettling in der gleichen Bar gespielt, wo ich zuvor halt immer aufgetreten bin. Und dann den Unterschied zu bemerken, was Fernsehen mit Leuten macht, was Fame mit Leuten macht, wie dich plötzlich alle mit anderen Augen angucken, wie selbst meine Mutter mit anderen Augen angeguckt wurde. Das war so krass. Also dieses Werkzeug an, diese Macht, die von Erfolg ausgeht, das kann ja auch so was süchtig Machendes haben, aber auch was Gefährliches, was Toxisches. Ne?
Aber was würdest du sagen, weil ich sage immer, dass ich mich in meinem Wesen, wie ich bin, mit meinen Werten, die ich habe, nicht verändert habe.
Okay.
Und ich finde aber auch, dass sich mein Umfeld sehr geändert hat. Genau wie du sagst, der Blick auf dich selbst verändert sich nämlich.
Ja.
Weil ich finde, ich bin immer noch eigentlich so die Alte. Klar, man wächst mit Erfahrungen und man entwickelt sich, man reift. Aber ich bin, und das ist auch, wenn ich so Freunde von früher treffe, sagen die auch immer, das ist eigentlich so die gleiche, du bist die von früher. Und ich glaube und ich empfinde es auch so, dass Menschen in meinem Umfeld sich sehr verändern.
Ja, würde ich genauso unterscheiden. Oder? Also ich höre das auch immer, boah Max, ich dachte, du wärst das voll der abgehobene Dödel und bist ja genauso wie früher. Ja. Und man kann mir eigentlich kein schöneres Kompliment machen. Weil dieses Bodenständigkeitsding, ist mir unglaublich wichtig, dass ich nicht der abgehobene Dude bin. Also ich habe sogar so das Gefühl gehabt, dass eher Leute in meinem Umfeld, vielleicht sogar Familie oder so, eher dann zu einem Höhenflug geneigt haben, als ich selbst. Aber ich selber bin auch eher jemand, der sich eher klein macht und dann eher so ins Zweifeln gerät und dieses Größenwahnsinnige, das hätte ich oft gern lieber, dass ich denke so, kein Problem hier, 10.000 Leute, Bühne, eigene TV-Show. Schon öfters mal so eigene TV-Shows angeboten bekommen, ich nie gemacht, weil ich Schiss davor hatte. Manchen, die haben einfach keinen Schiss, die machen sowas und gehen da rein und ich traue ich dann oft nicht. Also ich neige da eher zum Selbstkleinmachen. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
Bei mir ist genauso.
Ja?
Bei mir war es dann auch eher so im Umfeld, auch so unmittelbare Nähe, so wo dann der Größenwahn kam und so höher, schneller, weiter. Und ich dann immer so die bin, die sagt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oder ich weiß gar nicht, ob ich das möchte, ob ich das. Mhm. Und habe dann auch eher immer so die Selbstzweifel und dachte immer, oh nee, wir.
Das kenne ich auch. So. Mhm. Ich weiß nicht, denkst du, es ist was Gutes oder wäre es besser, sich da irgendwo in der Mitte mal so anzusehen? Also nicht diese selbstzerstörerische, ich kann das nicht, ja, aber auch nicht das alles erobern wollen, weil dann kommt man ja auch in einen Punkt, wo sie auch zu viel ist, ne?
Ich glaube, so eine gesunde Mitte. Ich glaube, man muss zufrieden sein. Und das bin ich. Ich bin ein zufriedener Mensch. Also ich sage, ich bin jetzt in meinem Leben und in meinem Beruf super happy.
Das war mega.
Ich wäre auch als Lehrerin super happy. Mhm. Und ich bin in einem großen Haus happy. Ich bin aber auch in einer kleinen Wohnung happy. Und ich wohne gerade in einer Wohnung und ich bin super happy. Und ich glaube, man darf sich selbst nicht immer zu klein reden und muss schon so ein bisschen an sich glauben. Definitiv. Da arbeite ich gerade dran.
Ja.
Aber auch sich nicht überschätzen. Und ich mag es auch nicht, irgendwie arrogant aufzutreten. Das könnte ich gar nicht, das wäre auch so gar nicht meins. Und ich bin auch nicht so die, die sich auf die Bühne stellt und sagt so, hier, ich bin die Größte und Tollste. Deswegen, ich sage ja immer, es gibt Menschen, die können das 1000-mal besser als ich. Und keine Ahnung, wie es bei mir jetzt so weit gekommen ist, dass es so erfolgreich wurde. Mhm. Aber ich denke, es war viel Glück auch zu der Zeit. Es war viel Fleiß und viel Ehrgeiz. Und halt auch Disziplin. Aber
dranbleiben
jetzt,
und so, ne?
Genau, aber jetzt nicht, weil ich die Tollste auf der Welt bin, sondern weil ich einfach meinen Weg so gegangen bin. Mhm. Ja, würde ich jetzt
mal sagen. Vielleicht macht ihr das auch gerade so sympathisch irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass du auf jeden Fall mega authentisch bist. Und wenn ich jetzt so hier mit dir sitze, nehme ich dir so jedes Wort ab und habe nicht das Gefühl, du spielst irgendwie so eine Rolle.
Ja.
Und ich glaube, das resoniert dann mit Leuten. Mhm. Das gefällt Menschen einfach, wenn man das Gefühl hat, dass das ehrlich ist, auch zu Schwächen zu stehen und so, die wir alle durchaus haben, die dazugehören.
Ja.
Aber ist ja auch spannend, du warst dann quasi ab 19 verheiratet, also wir haben einen komplett, komplett anderen Lebensentwurf.
Ja.
Wir sind beide Trennungskinder?
Ich nicht, nee.
Du bist kein Trennungskind, nee. Hier steht hier auf meinem klugen Zettel. Okay, also du bist.
Ich habe jetzt quasi Trennungskinder.
Ach, so rum, okay. Ich bin selber eins und du hast Trennungskinder, okay. Aber du hattest quasi ab 19 stabile Beziehung und so.
Nennen wir es stabil, ja.
Okay.
Also wir haben eben geheiratet und dann ging einfach alles recht früh los. Also ich wollte schon immer, das war damals so mein Lebensziel, so bis ich 30 bin, wäre ich gern verheiratet, hätte gern Kinder, würde gern in Warkhäusl irgendwo ein Häuschen gebaut haben. Ich weiß nicht, war so meine Vorstellung vom Leben und will einen Beruf, der mich glücklich macht. Und eigentlich habe ich bis dahin auch alles hinbekommen. Und ja, irgendwann hat es halt so in der Beziehung jetzt nicht mehr funktioniert, will ich jetzt gar nicht thematisieren. Aber an für sich, ich habe zwei wundervolle Kinder, habe einen Traumjob oder sogar zwei, die ich beide ausführen könnte. Mhm. Und stehe jetzt, würde ich sagen, mitten im Leben. Und ich glaube, bei Frauen ist sowieso so ab 30, dass man anfängt, so drüber nachzudenken, oder vielleicht auch bei Männern, ich weiß, kannst du jetzt vielleicht sagen, dass man so drüber nachdenkt, wie ist mein Leben gerade, wo möchte ich hin und möchte ich so, wie es ist, bis zu meinem Lebensende weitermachen.
Mhm.
Ja, vielleicht das ist es so dieses Altern, ne?
Wahrscheinlich, ne?
Wo man so in der Jugend vielleicht denkt, hoppala,
machen wir jetzt mal. Man hat ja noch so viel Zeit und alles ist möglich, ne?
Ja.
Aber also krass ist ja, dass du dir diese Ziele gesetzt hast und das ja dann so passiert ist. Ne? Du wolltest heiraten, Kinder haben, einen schönen Job haben. Bei mir war das genauso.
Mhm.
Ich wollte ein erfolgreicher Sänger werden. Ich hab wirklich immer, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, die Geschichte, aber ich finde die einfach schön. Ich lag wirklich jeden Abend da und habe das Vaterunser gebetet, vom Schlafen gehen. Mhm. Und danach habe ich nochmal so eine Extra-Runde gedreht und gesagt, lieber Gott, lass mich ein erfolgreicher Sänger, ein guter erfolgreicher Sänger, Gitarrist werden und eine hübsche Freundin habe ich.
Ja.
Das waren meine drei Wünsche. Aber ich hatte nie dieses irgendwo ankommen, in der Stadt bleiben, Familie aufbauen.
Mhm.
Das war für mich nie ein Thema.
Okay.
Weil ich das, glaube ich, auch selber nie so richtig mitbekommen habe, dass ich so eine funktionierende Familie, sondern eher hart aus den zerrütteten Verhältnissen aufgewachsen, Eltern ganz früh getrennt. Mir wurde jetzt auch nicht so vorgelebt, dass Beziehungen ein Modell sind, die gut funktionieren können, sondern da gab es halt immer viel, ging halt hier und da ganz, ganz gut ab. So.
Wie alt warst du da?
Als sie getrennt haben, 4.
Oh, ist schon sehr früh. Ja.
Genau. Und dann erstmal umgezogen, nochmal umgezogen und war aber auch echt so ein ziemlich stilles Kerlchen erstmal in der Grundschule. Also so, dass dann auch so die Lehrer mit meiner Mutter mal gequatscht haben, ja, der sagt überhaupt nichts, der ist zwar, schreibt zwar gute Noten, aber der meldet sich nicht, der traut sich nichts.
Auch sehr introvertiert dann.
Super introvertiert, also ganz schlechtes Selbstwertgefühl gehabt und dann irgendwie das Gitarrenspielen ist dann irgendwie so ein Switch entstanden. Ich werde diesen Moment nie vergessen. Da hatten wir Englischstunde und jeder musste über sein Hobby ein Referat halten. Und irgendein Kumpel von mir hat dann Gitarre gemacht. Und ich dachte so, scheiße, jetzt hätte ich mal vor den Leuten Gitarre spielen können. Jetzt macht der das. Und dann habe ich mir die in der kleinen Pause genommen und habe halt mal losgespielt. Und bis dato war ich für die Kids da irgendwie so ein uncooler Pokémon-Kartensammler, der irgendwie die ganze Zeit nur 5 mit nach Hause bringt und nichts sagt. Und da habe ich plötzlich gemerkt, ey krass, der Blick hat sich direkt geändert, wo die gesehen haben, ey, der kann irgendwas. Und dann habe ich mich noch krasser zu Hause hingesetzt und jeden Tag gespielt, gesungen. Und genau, es gab eigentlich nur dieses Ziel, damit irgendwann mal auf Tour gehen zu können. Also es war gar nicht so, ich muss jetzt ein Superstar werden und jeden einfach 5000 Leuten spielen, aber halt mit der Musik irgendwas reißen. Mhm. Und das finde ich immer noch krass, dass es halt genauso aufgegangen ist. Nur war es dann halt mit 27 so, dass so alle Ziele, dass ich alle Ziele erreicht hatte. Und ich dann so nach einem Jahr oder anderthalb gemerkt habe, nach diesem massiven Erfolg, boah, aber so glücklich bist du jetzt gerade irgendwie auch nicht. Warum bin ich jetzt nicht so glücklich? Was gibt's denn da noch?
Und aber reflektierst du das dann immer wieder und sagst so, was würde mich jetzt glücklich machen?
Ja, schon vielleicht manchmal auch zu oft. Weil manchmal muss man einfach im Moment sein und ist auch nicht alles irgendwie komplett tot denken. Ja. Aber ich glaube, Glück ist so eine Sache, die verändert sich immer. Also was dich vor einem halben Jahr glücklich gemacht hat, kann jetzt was anderes sein. Du musst immer gucken, wo steht man gerade, ne? Und jetzt, ich denke dann so, okay, warum ist denn für mich das Modell Familie und mal in der Stadt wirklich anzukommen und zu sagen, ich bleibe da jetzt. Ja. Warum ist es so ein Thema für mich? Warum muss ich immer dieser rastlose Typ sein, der sich nie mit was zufrieden gibt? Das ist für mich gerade so ein Thema.
Ja, ich glaube, das mit dem Glück ist ja auch so, man verändert sich und Bedürfnisse verändern sich. Und ich war ja auch lange glücklich, auch in meiner Ehe am Anfang und so mit den Kindern, mit dem Studium, mit allem, was ich gemacht habe. Mhm. Aber dann verändern sich ja auch irgendwo auf beiden Seiten Bedürfnisse. Ja. Und dann wird man reifer und erwachsener und ja, so das eigene Denken verändert sich und dann passt es vielleicht nicht mehr und dann möchte man doch was anderes. Aber würdest du sagen, dass dich das so jetzt in Hamburg glücklich macht oder würde es dich zum Beispiel auch wieder so in die Heimat zurückziehen? Vielleicht ist das ja auch was so in dir die Sehnsucht weckt.
Das ist eine gute Frage. Also ich habe eigentlich immer Bock auf alles. Mhm. Ich bin dann in Karlsruhe, habe dann da 3 schöne Tage und denke dann so, ey komm,
mein Leben.
Scheiß auf die Wohnung in Hamburg, ich ziehe jetzt hier runter wieder. Also nicht komplett irgendwie neben die Family, aber irgendwo in die Ecke. Sieh wieder öfters meine alten Freunde und hänge mehr mit meinem Bruder ab und weißt du, wenn ich mir überlege, wie oft sehe ich jetzt noch meine Eltern, so, die sind jetzt halt so Mitte 60 ungefähr.
Ach, die sind aber auch noch jung.
Sind noch jung, aber ich sehe die so 3-4 Mal im Jahr, wenn man das mal so hochrechnet, wenn ich dann sehe ich die jetzt noch so 40 Mal, so, ist halt krass. Und da ein bisschen mehr am Start zu sein, ist ja auch was Schönes, aber ist natürlich auch anstrengend, es gibt natürlich immer Konflikte in der Family, kennst du selbst auch.
Definitiv, ja.
Ich war letztens in Innsbruck. Für einen Umstieg hatte da 2 Stunden Zeit, bin durch die Stadt gelaufen, da denke ich mir, ach, Innsbruck, da können wir auch mal hinziehen. Oder dann sind wir in Südtirol, da können wir auch mal hinziehen. Also ich habe das eigentlich überall, habe tendenziell auf alles Bock. Und ich glaube, bei mir ist es eher so ein Ding von, jetzt mal eine Entscheidung fällen und damit gehen und es nicht mehr zu hinterfragen. Weil ich hinterfrage ganz oft, wie kann ich mein Leben jetzt noch optimieren? Ja. Und dann landet man an einem Punkt, wo man halt einfach nie zufrieden ist, weil man denkt, vielleicht wartet in der nächsten Ecke nochmal ein glücklicherer Tag oder sonst irgendwas. Ja. Also deswegen, ich finde es geil und ich glaube auch ganz gut, dass du da einfach deine Ecke bist und da irgendwie angekommen bist, gerade weil du ja auch irgendwie dann durch den Job, den du machst, ja ein turbulentes Leben hast.
Definitiv.
Und jetzt nicht in einer Großstadt zu wohnen, sondern einfach schön, wo es ruhig ist.
Wobei ich so mich in Waghäusl schon noch sehe, jetzt für den Moment auch, weil unsere Kleine auch noch zur Grundschule geht und das einfach gerade in diesem Wohngebiet wunderschön ist, weil ich einfach so ein normales Leben da habe. Vorher war ich nämlich im Industriegebiet bei uns im Studio im Haus hinten und es war so ein bisschen abgeschottet und man musste immer mit dem Auto irgendwo hin. Echt? Und jetzt kommen wir so zu Fuß mit dem Fahrrad überall hin. Das ist richtig schön. Also das genieße ich gerade richtig. Aber ich würde sagen, so die nächsten 5 Jahre wäre ich schon gern in einer schönen Stadt. Keine Großstadt, aber so Heidelberg, Schwetzing. So
wunderschön. Karlsruhe wäre dir schon zu groß dann?
Karlsruhe ist eigentlich eine schöne Stadt, aber ich assoziiere mit Karlsruhe gerade immer Baustelle und Stau.
Ja.
Weil ich, als ich studiert habe, ging das mit dieser
U-Bahn
da los.
Haben sie jetzt ja fertiggestellt endlich? Ne?
Haben sie endlich fertig, aber ich brauche noch ein paar positive Erlebnisse in Karlsruhe. Ja. Okay. Wobei ich super gerne dort bin, weil es da einfach den besten Döner der Welt gibt.
Der Welt?
Du kannst da, und das ist das Coole, der hat so viele Toppings, da brauchst du gar kein Fleisch. Bist du Vegetarier?
Ich versuch's zu sein, aber ich scheitere jeden zweiten Tag. Also.
Ich esse wenig Fleisch, ja. Aber wenn ich Fleisch esse, dann eigentlich gutes Fleisch und bei ihm ist es sehr gut. Ja. Aber man kann da auch super einen veganen Döner essen.
Aber ist der so auf Berlin-Niveau?
Der hat ein fluffiges Brötchen, aha, so richtig fluffy. Boah. Eine krasse Soße. Das Fleisch, was er darunter schneidet, ist der Hammer. Und dann
so
diese Toppings und Soßen, Grillgemüse.
Ja, also auch viel Gesundes dabei.
Viel Gesundes.
Ich hatte mal einen der glücklichsten Momente in meinem Leben mit dem Döner.
Oh, erzähl.
Ich hatte dann eine vegetarische Phase, die ging 4 Wochen.
Ja.
Und das war während Corona-Zeit, da hatte ich eher so ein bisschen so Spiritual Moments, habe dann jeden Morgen meditiert und Yoga gemacht und kam so echt so nach so 5 Jahre Achterbahnfahrt so mit meiner Karriere, wo es halt voll abging, so jeden Tag war irgendwas los, kam ich so richtig bei mir an. Nur ich war in meiner Wohnung in Hamburg, alles war zu, ich konnte einfach nichts machen und ich konnte das erste Mal, wie gesagt, langer Zeit entspannen, weil diese Optionsvielfalt auch irgendwie durch war.
Okay.
Hab das ein bisschen runtergefahren und war echt so Chilly Willy unterwegs und irgendwann konnte man wieder ein bisschen mehr machen, hatte ich mal ein Songwriting in Berlin und habe mich halt echt 4 Wochen so halt vegetarisch ernährt, ne? Und dann haben wir so 5-6 Stunden geschrieben, das ist manchmal auch echt anstrengend, ja, fängt einem viel Gehirnkapazität ab und ich hatte wirklich den krassen Hunger seit langer, langer Zeit und unter diesem Studio ist halt so ein richtig geiler Dönerladen und dann hab ich gesagt, okay, heute gönne ich mir mal Fleisch und dann habe ich wirklich mit dem krassen Hunger, ich hatte so 10 von 10 Hunger, mir so einen Döner genommen und die haben den wirklich so perfekt zusammengestellt. Oh. Manchmal machen die das ja nicht so liebevoll, die Soßen so perfekt zusammengepanscht, ich habe so 3 verschiedene Soßen genommen und ich habe den gegessen und ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Das war das Allerleckerste, was ich in meinem Leben gegessen habe. Ich habe den seitdem noch 4-5 Mal probiert, da war nie wieder so gut.
Nee, wie in dem Moment.
Wie an diesem
ne?
Tag, ja. Das war meine Döner-Story. Ich glaube, ich werde mal ein Buch drüber schreiben.
Definitiv. Hier in Stuttgart gibt es auch einen guten.
Aha.
Wow, ich müsste mal so eine Döner-Tour machen.
Ey, merk vielleicht wäre das ja mal was.
Sally testet Döner-Podcast.
Ja, ich bin auch immer mit dabei.
Sally und Max testen Döner. Und dann gibt es immer so Wertungskarten.
Ja.
Nee, Essen macht schon sehr glücklich, muss ich auch sagen.
Was ist so deine Leibspeise? Hast du, oder mischst du oft durch? Weil bei mir ist so, ich esse halt so 3-4 Sachen. Das habe ich vorhin auch nicht fertig erzählt. Da, wo ich wohne, da sind halt alle Läden genau um die Ecke. Es gibt den besten Inder, den besten Nepalesen, die beste Pizza, besten Burger. Also ich laufe so gefühlt 10, 20 Meter. Oder einen Koreaner habe ich jetzt neu ausgecheckt.
Oh,
aber ich
lecker.
Ernähre mich von 5 Läden. So ernähre ich mich. Und gehe da. Morgens machen wir selber was, aber mittags und abends laufe ich halt irgendwo hin, aber eher so imbissmäßig. Ja. Ne?
Und morgens gibt es dann so Porridge.
Porridge mit, also Bowls. Immer euch immer gleich.
Mhm. Wie?
Das willst du wissen.
Ja.
Ich brate die Haferflocken an.
Aha.
Also ein bisschen bräunlich. Und dann kommt Hafermilch rein.
Ja.
Die so eine, ich sage jetzt keinen Markennamen.
Ja.
Dann schnippel ich noch eine Banane rein, zerdrück die so.
Ja.
Lass ein bisschen hochkochen, mach Zimt rein.
Ja.
Parallel richte ich das Obst an. Also am besten ein Apfel, kann man auch variieren, kann auch eine Birne sein, der Apfel. Heidelbeeren, Himbeeren, am besten diese geile deutsche Erdbeere. Wenn die am Start sind, ey, das ist dann wirklich, also echt so Endlevel, dachte ich mir, das kann
und
ich echt für viel Geld verkaufen.
Gibt es die beste bei uns beim Bauer Klaus in Reiling.
Beim Bauer Klaus?
Ja.
Ah, grüße mal lieb, gell?
Das mache ich.
Oh, jetzt so eine geile Erdbeere, würde ich jetzt, aber ich finde die Aprikosen hier auch gut.
Ja, ich hatte jetzt gerade keine Erdbeeren mehr, die habe ich eingekocht.
Ist nicht schlimm.
Weil ich jetzt ein paar Tage on Tour bin. Ja. Deswegen, ich wollte nicht, dass die vom Klaus schlecht werden, also muss
das
ich sie einkochen.
Vielleicht kaufe ich da mal welche.
Ja, und dann kann man sie einfrieren und dann hat man sie immer auf Vorrat.
Siehst du? So, und dann kommen Sia-Samen rein, Nüsse.
Ja.
Und danach auch nochmal ein bisschen Zimt und nochmal Milch.
Schön.
Und das esse ich dann auf dem Balkon.
Oh.
Wie sieht dein Frühstück aus?
Eigentlich ähnlich. Ich mache mir nur die Arbeit mit dem Anbraten nicht. Da bist du kulinarischer unterwegs als ich.
Mhm.
Aber bei mir gibt es entweder eine warme Bowl, also Porridge, oder auch mal eine Smoothie Bowl, dass ich alles in den Mixer stecke und dann so richtig lecker mit Mango, mit Himbeeren.
Mhm.
Ja, das auch. Aber es muss immer schön angerichtet sein. Ich kann das nicht so zusammengepanscht essen.
Das Auge isst mit dann
das auch. Das Auge isst immer mit, ja.
Okay. Vielleicht zeige ich dir nachher mal ein Bild von meinem Porridge. Das sieht mich auch ganz gut aus.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber bei mir gibt es halt immer was anderes. Ich muss mich immer ausprobieren. Dann gibt es mal eine Kokosbowl. Dann gibt es irgendwie was Nussiges, was Fruchtiges, was weniger Süßes.
Krass.
Ja. Und dann habe ich immer so meine Snackbox für unterwegs.
Cool, ey. Ist immer dabei. Ist ja auch schon krass, was immer. Nahrung auch mit Mindset macht. Es gibt ja auch so Bücher.
Definitiv.
Das ist auch ja quasi ein Antidepressivakum, wie heißt dieses Wort nochmal?
Ja, ja, wir wissen es alle.
Wenn man sich gesund ernährt, also dass es wirklich auf die Stimmung geht.
Ja,
dass also viel Fleisch und so einen eher runterzieht oder viel Fast Food.
Ja, auch so die vielen Kohlenhydrate, diese ekligen, fettigen,
liebe ich halt leider.
Ich auch, ich liebe
es total.
Und ich esse es auch gerne und ich verzichte auch wirklich auf nichts. Ich esse alles, was ich möchte.
Machst du dann auch Sport wahrscheinlich?
Ich mache auch Sport, so seit einem Jahr.
Okay.
Aber ich habe, wenn ich unterwegs bin und habe jetzt keine Snackbox zum Beispiel dabei und kann jetzt nur wirklich irgendwie vom Bäcker was essen, dann irgendwo bei einem Imbiss oder manchmal ist Catering an Sets jetzt auch nicht so das Beste und das Gesündeste. Stimmt. Und dann fühle ich mich einfach schlecht und nicht fit.
Ja.
Und deswegen muss ich immer was Frisches haben. Und dann renne ich lieber nochmal schnell zum Supermarkt und hole mir halt so einen Staudensellerie und ein bisschen Heidelbeeren und komme damit dann ans Set. Und es wird auch oft immer gefragt, das hat ja jeder so, ne, Mariah Carey, wenn sie irgendwo hinkommt, ja, müssen sie irgendwie den Raum hell dekorieren und Lilien aufstellen oder
die,
irgendwie was.
Die will ja auch die Stufen hochgetragen werden.
Alles, die möchte ja alles. Gehört. Und meine Star-Allüren sind sozusagen, dass ich sage, könnte ich vielleicht ein bisschen Rohkost haben? Wenn nicht, ist nicht schlimm, dann hole ich es mir aus dem Supermarkt.
Das ist aber sehr sympathisch.
Ja.
Das steht bei mir auch auf dem Catering-Rider drauf.
Ja.
Max mag Obst.
Ja.
Also ich habe dann immer, wenn wir irgendwo spielen, steht dann wirklich sowieso, meistens meint es dann zu gut mit einem. Ne?
Ja, genau.
Auch wenn man mit einer riesen Mannschaft da ist, dann stellen die da, hast du da ein Kilo Beeren, die dann fast niemand essen kann. Aber ich nehme das dann auch immer mit für zu Hause. Also ich habe dann immer so eine Tasche. Muss ich dann zu Hause nicht mehr einkaufen. Da habe ich mal mein Frühstück für die ganze Woche, für 5 Tage. Dann fahren wir wieder auf Tour, Wochenende spielen wir Konzerte. Dann nehme ich mal wieder das ganze Zeug mit. Und so, das ist halt ein günstiges Leben. Und das mag ich sehr gerne. Vielen Dank, Sparfuchs.
Halt badisch, ne?
Oder?
Ja.
Würdest du dich denn als Badnerin bezeichnen, da aus der Ecke? Ist das schon so Dreiländereck-mäßig?
Ja, schon. Aber ich bin schon doch so waschechte Badnerin.
Ja, ne?
Ja. Also auch wenn es Badnerlied spielt, kriege ich Gänsehaut.
Was?
Da passiert was in meinem Körper.
Da geht ist aber mir, auch schön, oder?
Da geht mir das Herz einfach auf.
Weil ja viele über diesen Begriff Heimat ja auch ganz anders denken, sagen so, ey, ist alles egal. So, aber ich finde so, wenn man daher, also es macht schon was mit einem. Allein wenn ich aus der Bahn aussteige, ICE in Karlsruhe, diese Luft, es riecht anders als in Hamburg.
Ja.
Und man merkt, dass man hier einfach verwurzelt ist. So dieses, man fährt da rum und sieht dann, ach, der Baum da von früher, das Sträßle, der Dönerlade.
Definitiv.
Es gibt dann einfach so ein gutes...
Ja.
Gutes Gefühl. Also ich kann es auch verstehen, dass ganz viele, die dann mal wegziehen, auch wieder zurückkommen irgendwie.
Auf jeden Fall. Und ich meine, ich kann jetzt gerade so von meinen Eltern sprechen. Die kamen vor über 50 Jahren aus der Türkei nach Waghäusel.
Wow. Mhm.
Dann frage ich mich allein ja schon, wie kommt man aus der Türkei nach Waghäusel? Egal, ist eine andere Folge.
Mhm. Spannend.
Und haben sich da kennengelernt und geheiratet. Und
die haben sich in Waghäusel kennengelernt?
Ja, das ist ja so das Absurde oder dieses Krasse, weil ich mir denke, also wie viele Menschen... Ne, also wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass sie sich irgendwie mal treffen oder
dass
kennenlernen?
Dass es dich jetzt auch gibt.
Ja.
Das finde ich auch so ein krasser Gedanke.
Das ist doch Wahnsinn.
Deine Eltern aus der Türkei im kleinen Waghäusel treffen.
Das ist Wahnsinn.
Und dann entschiedst du daraus und hast danach eine Riesenkarriere und ich kenne jetzt Millionen von Menschen.
So, und Waghäusel steht halt so in vielen Zeitungsartikeln und in den Medien und ich denke mir so, wow, meine Eltern waren halt so der Grund, warum wir da sind. Und für sie ist Waghäusel Heimat. Also auch wenn sie aus der Türkei sind und auch gerne mal in die Türkei reisen, auch mal einen Monat oder zwei Urlaub machen, sagen sie immer, Waghäusel ist unsere Heimat. Da fühlen sie sich wohl. Und die wohnen seit 36 Jahren, wohnen die in ein und derselben Straße. Immer mal in dem Haus rechts, dann im Haus links, wieder rechts und jetzt sind sie halt da. Und die wollten dann nicht mehr wegziehen. Die sind da und bleiben da,
Ich habe jetzt richtig Bock auf Waghäusel,
Ja, ne?
Ich mach dir mal, du hast richtig.
Weißt du, was wir machen?
Waghäusel-Hunger.
Wenn du mich mal besuchen willst, dann kommst du und dann laufen wir mal. Oder nee, wir nehmen das Fahrrad, fahren wir durch Waghäusel, dann zeige ich dir einfach, wo ich aufgewachsen bin.
Aber E-Bike, ne? Also ist mir sonst zu anstrengend.
Nee, wir sind doch Flachland.
Ach so, dann geht's. Dann machen wir das so. Habt ihr eine gute Eisdiele?
Schönes
Spaghetti-Eis in Waghäusel.
Ja, wobei... Doch, wir haben auch eine gute Eisdiele, Spaghetti-Eis kommt aus Mannheim, das weißt du, ne?
Das wird in der Innenstadt erfunden. So. Da gibt es die eine ganz bekannte. Da war ich auch.
Heißt, glaube ich.
Ne? Ich habe öfter schon gemampft.
Mhm.
Okay.
Das können wir machen.
Ich finde es, also in der unsere Generation oder jetzt auch die nachfolgende, die haben ja, glaube ich, alle so ein Problem mit Ankommen und rastlos sein. Und ich glaube, weil man ja auch oft auf die älteren Leute gerade schimpft, dass sie doch so manche Dinge hatten, die wahrscheinlich die Leute glücklicher gemacht haben, als es uns macht. Also du hast ja nicht das Problem, was ich jetzt habe mit diesem, sich nicht, oh Gott, wo bin ich jetzt, wo lande ich irgendwann? Aber das
wobei ich ja auch, ne, also ich denke jetzt auch für mich so, ich bin in Waghäusel und bin happy, aber ich möchte trotzdem irgendwann mal
was anderes haben.
Mal was anderes, mal vor die Tür gehen und es ist Leben.
Glaubst du, das wäre dann für dich entspannter auch als Person? Weil ich merke das in der Schanze in Hamburg, ich werde da schon relativ in Ruhe gelassen. Außer das Wochenende, die Touris kommen rein, da merke ich einen krassen Unterschied.
Bist du dann anonymer, ne? Wenn du so ein bisschen größer ist?
Ja, und also eigentlich ist es auch wie auf der anderen Seite wie so ein kleines Dörfchen. Die Leute kennen mich da ist halt auch schon, ne? Also ob ich jetzt zum türkischen Obsthändler gehe und der Max, na, wie geht's? Also ich liebe halt sowas, ne? Dass man alle kennt. Aber ich habe da halt gar keinen Stress mit, dass mich Leute da jetzt irgendwie die ganze Zeit nach Bildern fragen. Es wäre im Dorf jetzt, glaube ich, was anderes.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte jetzt so 6 Jahre, war ich jetzt so mit Familie in dem Haus. Und ich habe da schon in unserer eigenen Welt gelebt, so in unserer Sallys Welt, weil wir da halt so den großen Garten hatten und dann das Studio, das Haus, Indoor-Küche, Outdoor-Küche. Und ich habe, glaube ich, auch so die ganze Corona-Zeit, die ganze Pandemie-Zeit das Haus einfach nie verlassen müssen.
Wirklich?
Weil ich immer da war.
Alles da gehabt.
Und dann bist du so ins Büro rüber, in den Garten raus und hier raus. Alle Freunde immer zu uns, Familie immer zu uns.
Ja,
und ich war da so in meiner eigenen Welt. Aber ich vermisse es so ein bisschen auch mal vor die Tür zu gehen und zu sagen, jetzt gehe ich mal irgendwo auch ein Stück Kuchen essen oder ein Eis essen. Und das kannst du bei uns halt zu Fuß zumindest nicht. Und das fehlt mir, dass man einfach mal so sonntags aufsteht und sagt, ich habe jetzt Lust auf einen Kaffee und den trinke ich jetzt
raus.
Nicht daheim. Den trinke ich mal draußen. Auch mal Menschen sehen, Menschen kennenlernen, beobachten.
Cool.
Ja, das wünsche ich mir schon noch.
Denkst du, wäre für die Kids auch cool, jetzt nochmal in so eine Stadt zu ziehen? Weil also so Kinder in einem Dorf so aufzuziehen, ist ja auch was Schönes. Ne? Also, ganz schöne Kindheitserinnerungen sind für mich, vor die Haustür zu gehen mit einem Federballschläger und dann trifft man einen Kumpel und spielt da an der Straße, wo alle halbe Stunde mal ein Auto vorbeifährt, spielt man da Federball, hinten sind Schafe, die weiden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt in so einer Stadt aufgewachsen, wäre bestimmt auch schön gewesen.
Aber ich finde, Stadtkinder sind anders als Landkinder. Also ich habe auch schon mal in Stuttgart an der Schule unterrichtet und war ja dann 1,5 Jahre bei uns in Oberhausen-Rheinhausen an der Schule. Es war einfach so, es sind irgendwie andere Kinder, ich weiß nicht, aber...
Bessere oder schlechtere Kinder
ist die
Frage.
Das möchte ich nicht werten, es ist anders. Ich finde, dass Stadtkinder oft selbstständiger werden schon, weil sie eben so öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Ist vielleicht in Karlsruhe schon der Fall.
Ja.
Waghäusel halt nicht, da fährt man entweder mit dem Fahrrad... Oder die Mama fährt dich bis vor...
Ja, so ein bisschen beschützter alles, ne?
Bis vor das Tor der Schule. Ist ein bisschen beschützter. Und das finde ich auch schön. Und ich würde mir das auch nie mehr anders wünschen, dass meine Kinder so behütet in so einem kleinen Ort aufwachsen. Ja. Aber wenn sie mal ein bisschen größer sind, dann kann man ja mal gucken.
Ja, man hat jetzt ja auch viele Jahre schon im kleinen, beschaulichen Dörfchen, ne?
Ja.
Würdest du sagen, dass die Dorfmenschen an sich ein bisschen ängstlicher sind als Städter? Also mein Opa zum Beispiel, der schließt... Also wenn... Ich komme da manchmal mittags an um 14 Uhr und die Haustür ist zugeschlossen, weil er Angst hat vor irgendwelchen Einbrechern. Also der hat so einen Schiss vor und ich so, ja, ist hier jemals jemand eingebrochen? Nee, aber doch letztens in hinter Dupflinge hin sie mal eingebrochen und so. Und deswegen,
tagsüber,
genau. Ihr seid doch da, warum schießt ihr? Aber ich denke so, Alter.
Aber ich weiß nicht, glaubst du, das ist auf dem Dorf mehr als in der Stadt? Ich glaube, ich hätte da in der Stadt ein bisschen mehr Angst, weil auf dem Dorf, finde ich, passt man ja auch so ein bisschen aufeinander auf. Das heißt, wenn da einer... Guck mal, wir haben mit meinen Eltern in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt. 22 Familien. Hört sich jetzt nach viel an. Es sind so 3 Wohnblöcke und jeweils 22 Familien. Mhm. Aber wir kannten jede Familie und jeder, der rein und raus ging, kannten wir. Das heißt, wenn da mal ein Fremder war, wusste man gleich, der gehört hier gar nicht rein.
Ja.
Und ich glaube, in der Stadt ist sowas anders. Da kann ja einer sich so einfach in so ein Haus schleichen und dann weiß man gar nicht, wo gehört der hin? Ist es mein Nachbar oder nicht?
Ist auf jeden Fall deutlich anonymer, ne?
Oder?
Also selbst wir mit unseren Nachbarn, also ich kenne die aus meinem Haus, aber von den wenigsten jetzt auch den Namen oder so.
Ja.
Das war früher, glaube ich, auch anders, ne? Da hast du wahrscheinlich beim Nachbar geklopft und hast mit ihm mal einen Kaffee getrunken oder so. Jetzt in der heutigen Zeit von Social Media hat sich das ja auch irgendwie alles anders entwickelt.
Also meine Jugend bei meinen Eltern war auch so, wenn ich dann sonntags backen wollte und wir hatten keinen Zucker, dann habe ich halt gegenüber bei der Nachbarin geklingelt oder bin ins 4. Stockwerk, weil ich wusste, die backt auch immer. Und da hat man sich dann ein Päckchen Zucker mal ausgeliehen oder 3 Eier. Und das war einfach völlig normal. Am nächsten Tag bringt sie dir irgendwie ein Stückchen Kuchen vorbei, du gibst den Zucker wieder zurück. Ja. Also das ist da so, finde ich.
Schon was Schönes, ne?
Ja, das ist was Schönes.
Würdest du sagen, dass durch das Aufkommen des Internets die Welt unsozialer geworden ist?
Schon ein bisschen. Und ich weiß nicht, wie du so mit Medien umgehst, aber ich bin so... absolut kein Handymensch. Mhm. Also ich habe echt eine geringe Bildschirmzeit.
Darf ich fragen, wie hoch die ist? Ich habe gestern nicht mal meine nachgeguckt und bin dann doch wieder erschrocken.
Ja. Ich müsste gleich mal schauen. Bei mir kommt es drauf an. Ich meine, klar muss ich ein bisschen an meinem Handy arbeiten, so mit Stories und Kommentare.
Das ist die Sache, ne? Wie viel davon ist wirklich Arbeitszeit und nur sinnloses Rumgehänge?
Genau.
Und
das habe ich halt einfach nicht. Also ich arbeite mit meinem Handy und mache Stories, Kommentare, Community Management, teilweise auch Rezeptrecherche. Und wenn ich auf WhatsApp unterwegs bin, kommuniziere ich halt mit Kindern, Kollegen, Freunden. Mhm. Aber ich habe tatsächlich keine private Bildschirmzeit. Also ich gucke mir sowas ein. Ich dattel nicht am Handy rum.
Sehr, sehr
also
gut.
Wenn, dann vielleicht mal eine Stunde in der Woche.
Aber das ist ja
entschäumend
einfach.
Ja,
ne?
Ich lege das Handy immer weg, auch beim Essen. Ich drehe es auch meistens um.
Bist du ein Paradebeispiel, wie man mit einem Smartphone umgehen sollte?
Mhm.
Also ich war gerade mit meiner Mutter im Urlaub und die ist total handysüchtig. Ich habe echt zu ihr.
Meine Eltern doch auch.
Also ich habe gesagt,
und
Mama, du bist jetzt Rentnerin.
Die haben doch immer gesagt, wir sollen es weglegen.
Und die hat wirklich, man sitzt bei ihr mal Abendessen und du merkst, wie die Hand schon wieder zum Handy geht in irgendeiner Pause. Jetzt leg dieses Ding weg, weil die macht auch einfach nur sinnlose Dinge. Geht dann durch irgendwelche Bilder wieder, löscht irgendwas. Denkst du, hey,
und ich will halt auch nicht unhöflich
hier, du brauchst mal Hobbys, du musst irgendwas machen.
Ja, und ich will nicht unhöflich sein. Ich finde, wenn man mit jemandem spricht, hat das Handy da nichts zu suchen. Und wenn man isst, dann sowieso nicht. Und meinen Kindern will ich es halt auch nicht vorleben, das Handy in der Hand.
Ja.
Und da bin ich echt konsequent, weil ich dann auch sage, wartet mal kurz, ich muss eben was machen. Ja. Und dann mache ich es kurz konzentriert, aber bin dann auch wieder für die Kids da.
Ja.
Und wenn ich mir überlege, dass meine Eltern früher immer so, jetzt gehen wir weg vom Computer oder Fernseher aus, denke ich mir so, krass, und ihr habt einfach jetzt ständig euer Handy in der Hand. Mhm. Es klingelt und dann müssen sie sofort gucken. Das habe ich nicht.
Das ist aber auch nicht einfach, weil dieses Smartphone ist ja von intelligenten Menschen entwickelt worden, die ganzen Apps. Also es ist du kennst damit auch aus. Das spielt ja mit unserem Dopamin, mit unserem Glücksverhalten. Also die sind ja genauso ausgelegt. Also wie so kleine Drogen. Pille, die man sich da immer wieder reinballert. Also dass Leuten, glaube ich, gar nichts anderes übrig bleibt, wie abhängig zu werden.
Ich glaube aber, also ich würde jetzt nicht sagen, dass uns Smartphones desozialisieren, weil ich einerseits sage, bei vielen Menschen wahrscheinlich schon, weil sie eben nur noch an ihrem Smartphone sind und gar nicht mehr face-to-face reden können und auch nur noch schreiben können statt sprechen. Und bei anderen denke ich wiederum, die vielleicht nicht so gut sind im Gegenüber, also so einander gegenüber sitzen und sprechen, dass sie sich da vielleicht eher mal trauen.
Ja.
Soziale Kontakte aufzubauen. Ich glaube, es ist so typbedingt.
Fürs Dating ist es wahrscheinlich ganz gut geworden. Ne? Also schüchterne Leute, die früher, glaube ich, dann so Kontaktanzeigen in der BNN geschalten haben oder welche Zeitung ihr da...
Definitiv, aber ob es dann das Wahre ist, weiß man halt auch nicht, ne? Weil da so alles anonym und ist das dann alles echt oder nicht? Also tatsächlich, das habe ich mir auch oft gedacht, so... Was wäre, wenn ich irgendwann, das habe ich mir schon vor Jahren gedacht, ich habe immer gesagt, Gott sei Dank muss ich nicht mehr daten, Gott sei Dank bin ich verheiratet, Gott sei Dank, weil ich einfach die Welt sehe und es ist alles so schwierig geworden und ich habe immer gesagt, Online-Dating würde ich einfach niemals machen wollen, never ever.
Das ist ja schon jetzt auch spannend für eine Person des öffentlichen Lebens, wie lernt man eigentlich Leute kennen auf Augenhöhe, also datet man dann auch? Prominente oder Leute, die, also
ja, und dann
bei
ist
mir
ja auch,
kommt immer sofort, dass dann, wenn ich dann mal Mädels treffe, dass diese Augenhöhe dann oft fehlt. So, also Max Giesinger und man sich dann halt so ein bisschen verstellt und
man will ja auch dann gefallen, man will ja dann und ich finde es, glaube ich, schwierig. Ich finde es viel schöner, Menschen kennenzulernen, die mich nicht kennen. Weil finde, dass sie dich dann so richtig echt persönlich privat kennenlernen. Weil ich würde jetzt, ne, wie du jetzt vorhin sagst, ich bin vor der Kamera gleich und hinter der Kamera gleich.
Ja.
Und trotzdem gebe ich ja nicht 100% meiner Persönlichkeit vor der Kamera preis.
Mhm.
Ich habe ja auch ein privates Inneres und ein Herz, was ich vielleicht
wichtig,
nicht immer...
zu erhalten.
Ja, man muss ja auch ein bisschen was von sich schützen und will sich ja auch nach außen nicht so verletzlich zeigen, vielleicht auch manchmal.
Ja.
Aber ich glaube, ich finde es schöner, Menschen kennenzulernen, die dich einfach nur privat kennen. Und dann ist es, glaube ich, ab einem gewissen Status einfach schwierig. Wenn du zu bekannt bist und dich irgendwann jeder kennt, dann ist es, glaube ich, richtig schwierig.
Wie ist das für dich, wenn du jetzt irgendwo... in der Innenstadt rumläufst, also wirst du andauernd dann erkannt und angelabert? Also es ist wirklich schon so nervig, dass du denkst, boah, ich kann jetzt nicht mehr hier entspannt rumlaufen. Also so wie du jetzt da stehst, ohne Sonnenbrille, ohne...
Ja, ohne Klickpony.
Ja, ja. Oder so dieser Brille mit dem Schnauzer.
Tatsächlich war ich einfach in den letzten Jahren nicht so viel in meiner... Ich hatte nicht so viel Freizeit.
Also du hast es gemieden? Oder hast du einfach so viel geballert, so Termine, Termine, Termine?
und war dann, wenn ich Freizeit hatte, mit den Kindern und dann eben, wie gesagt, bei uns im Garten so oder bei Freunden privat. Mhm. Und jetzt bin ich schon immer mal gerne unterwegs. Wenn wir jetzt so wie hier in Stuttgart sind, dann sage ich, okay, heute Nachmittag haben wir jetzt frei, dann gehen wir vielleicht raus, gehen wir in die Stadt. Okay. Und dann merkst du schon, egal wo du bist, im Zug auch oder unterwegs, man wird immer irgendwo erkannt. Also es war noch nie irgendwie, dass mich keiner draußen irgendwo mal nicht angesprochen hat.
Aber ist ja auch, ist auch ein sehr schönes Zeichen, ein Zeichen für deinen Erfolg.
So, weil ich, ja. Und wie gesagt, sind ja alles so anständige Menschen.
Ja. Das geht mir aber genauso. Also, dass ich wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hatte, das kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Dass mir mal irgendwie so auf der Schanze von irgendwelchen Besoffenen hinterhergerufen wurde. Kiesinger, du Arschloch, ich hasse deine Musik. Aber auch, als ich dann so 100 Meter schon weg war.
Ja. Nicht also so
das
direkt,
ist, das ist zwei, dreimal passiert und sonst waren es wirklich ganz tolle Begegnungen, wo man merkt, die Leute, für die ist es gerade richtig besonders.
Und dann nimmt man sich doch auch gerne die Zeit.
Ich nehme mir gerne die Zeit und versuche wirklich den Leuten dann noch einen schönen Moment zu bereiten. Ja. Weil ich glaube, für die ist es ja so, als würde man so ein exotisches Fabelwesen treffen. Also ich denke ja auch nicht dran, oh, ich bin Max Giesinger und ich bin ja für die Leute ein bekannter Mensch. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Man denkt ja manchmal nicht drüber nach. Man ist ja so...
Ja, so normal halt.
Ich bin ein normaler Typ. Und für die Leute ist es aber was super Besonderes dann, auf uns zu treffen. Für die ist ja ein Riesending. Und dass die dann halt so reagieren, natürlich dann irgendwie ein kleines Bildchen haben wollen oder so, ist ja...
ja.
Und da reden die da auch zwei, drei Tage drüber.
Natürlich oder ist für die der Moment. Ne? Aber manchmal ist es auch so, dass ich denke so, hey cool, heute... bist voll unentdeckt, da spricht dich keiner an, mega cool.
Fällt dir das dann aber, auch wenn es gar nicht passiert, dass du denkst, oh Mensch.
Wie gesagt, ich denke da ja nicht drüber nach. Ja. Und ich war auch neulich irgendwo essen mit Freunden und dann saßen wir da und ich habe gesagt, oh, ich hätte gern doch die Dessertkarte, ich guck mal rein. Und dann war ich so, ich habe doch keine Lust auf Nachtisch, ich nehme Kaffee. Und dann meinte sie so, wir haben aber echt guten Käsekuchen. Auch wenn er nicht so gut ist wie deiner, aber der ist auch gut.
Dann
und dann
Nebensatz,
wusste ich, jetzt war sie die ganze Zeit quasi, so 4 Stunden lang hat sie nichts gesagt, aber wusste dann doch, wer da sitzt. Und am Ende hat sie dann doch kurz. Und dann weiß ich immer nicht, ob ich lieber gern gleich wüsste, dass sie mich erkannt haben oder nicht. Weil oft ist man dann so, was habe ich denn jetzt eigentlich alles geredet? Und dann bin ich immer in dem Punkt, wo ich sage, du bist halt draußen nie privat. Du musst halt immer irgendwo aufpassen, wo du sitzt, was du tust. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es checken dann doch deutlich mehr Leute, als man so denkt.
Ja, genau.
Ich habe das auch, dass dann immer so, dass es gar nicht um das Thema geht, dass sie auch nicht fragen, was man so macht, wo man denkt, wissen die das jetzt, was man macht oder nicht?
Oder sie schreiben danach
so. Du bist ja aber auch viel unterwegs, ne?
Genau.
Ach so, du weißt eigentlich schon seit 2 Stunden, was ich mache und wir haben das einfach nur so.
Ja, und das ist dann komisch, finde ich. Das finde ich dann so ein bisschen. Weiß
sneaky,
ich nicht. Eigentlich, also so im beruflichen Sinne oft professionell, ne, wenn dich jetzt so nicht alle sofort im Hotel zum Beispiel dann ansprechen, aber irgendwie auch komisch. Weil man dann immer so das Gefühl hat.
Lebensentwurf, oder? Dass das Teil unseres Lebens ist.
Ja.
Überleg mal früher, also vor 4000 Jahren hast du da in deinem kleinen Stamm gewohnt und kanntest so 10 Leute.
Ja.
Da gab es ja sowas nicht. Da gab es ja keine prominenten Menschen. Nee. Du fährst jetzt irgendwie von deinem Kaff, sage ich mal, nach Berlin, Hamburg. Und die Leute kennen dich überall, wo du hingehst. Also damit auch irgendwie klarzukommen, ist doch...
Ja, für meine Eltern ja auch. Oder für deine vielleicht. Ja, ich weiß ja nicht, wie das da ist. Aber mein Papa, der ist halt voll der aufgeschlossene, lustige Mensch. Und ich sage ja, der ist immer oft bei uns da in Waghäusel im Studio und hilft. Und dann ist er so vor der Tür und dann kommen Menschen. Die wissen ja auch alle, wo unser Studio ist, weil es irgendwo bei Google eben eingezeichnet wurde. Irgendwann von allen Menschen.
Hat hoffentlich 5 Sterne.
Hoffentlich. Und dann kommt die dazu mein Papa. Und am Anfang war das echt schwierig, weil ich meinem Papa erklären musste, dass er ihnen jetzt nicht einfach die Tür aufschließen darf und eine Rundumführung machen darf bis ins Wohnzimmer rein.
Das ist wahrscheinlich erstmal passiert, ne?
Ja, natürlich, weil... dass keine Freunde sind, sondern einfach Zuschauer und ich total nett bin zu jedem, aber nicht jeder bis ins Schlafzimmer muss. Und dann war das für meinen Papa immer so, ja, aber die haben gesagt, die kennen dich. Sag ich, ja Papa, aber ich kenne die Menschen nicht, die sind Fremde. Und es war dann schon schwierig, ihm zu sagen, du darfst mit ihnen sprechen und freundlich sein, dann biet ihnen auch gern Kaffee und Kuchen an. Aber so eine Haustour ist so ein Ticken zu weit.
Ja, aber auch schon, dass Leute da einfach reinkommen, ist ja nicht auch schon ein Ticken
zu weit. Ja, das
schon,
aber das dem Papa zu erklären, war schon schwierig. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, Papa, einfach nicht mehr reinlassen. Du kannst gern sprechen und reden und der ist also gastfreundlich. Das ist auch süß.
Mega aber, süß. Und meinst ja auch gut und so, aber...
Ja, aber der konnte und kann wahrscheinlich bis heute so die Ausmaße nicht unbedingt greifen.
Hatte ich meine Mutter genauso.
Ja, ne?
Dann, als es losging, hat sie immer irgendwelche Leute eingeladen. Hier der Cousin von der eine Freundin, der würde jetzt noch gerne um 14 Uhr vorbeikommen für ein Autogramm. Die wollen noch ein Bild machen. Und dann kam ich da irgendwie von Natur, hab mich einfach nur auf zu Hause gefreut, auf dem Balkon zu chillen. Und dann hat er erstmal noch 4, 5 Fototermine.
Ja. Hast du erstmal Meet and Greet daheim, ne?
Ja. Ey, das war doch schön hier, oder? Erstes Kennenlernen.
Ja, ne? Wollen wir noch eine zweite Runde dann?
Ich würde sagen,
ja, oder?
Gerne.
Ja, jetzt gönnen wir uns gleich mal den Sellerie hier.
So, erstmal schön Sellerie anballern. Kein
war
Döner
schön mit
heute.
Dir.
Ja, hat voll Spaß gemacht.
Ja, bin gespannt auf weitere Themen.
Ja,
hier.
Let's go. Also, freue mich drauf.
Ich auch.
Na, wie war's?
Es war ein sehr, sehr schönes erstes Kennenlernen. Ich hatte wirklich eine extrem entspannte erste Stunde. Fand es super spannend. Also ist auch aufgefallen, dass wir echt einige Parallelen haben. Natürlich hat man auch direkt über dieses Heimatthema connected. Ne? Und ich freue mich jetzt total auf die nächsten Podcast-Runden.
Ich fand's super sympathisch, sehr angenehm. Ich finde, Max ist ein toller Podcast-Freund, weil man sich mit ihm super unterhalten kann. Und ich finde, wir sind zwar eigentlich grundsätzlich verschieden, machen beide was komplett anderes, aber haben so viele Gemeinsamkeiten und irgendwo parallel in unserem Leben, die Herkunft, das, was uns ausmacht, was wir lieben. Und ich finde das Gespräch mit ihm echt super interessant und ich will echt noch mehr über ihn erfahren.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorat und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Hi, ich bin Vanessa Mai.
Und ich bin Gizem Celik.
Und ich bin Taylor Swift. Naja, nicht ganz. Ich bin die deutsche Stimme von Taylor Swift. Im Podcast Die Taylor Swift Story tauchen Vanessa Mai, erfolgreiche Sängerin und Künstlerin, und Popkulturexpertin und Podcasterin Gizem Celik für und mit euch ein in die Welt einer der größten Popstars unserer Zeit.
It is the era of Taylor Swift.
Taylor Swift is the biggest pop star on the planet right now.
Erdbeben beim Taylor Swift Konzert.
The Swift Effect, the Taylor Effect.
Etwa 70.000 Fans und die laute Musik sorgten bei diesem Konzert in Seattle für den sogenannten Swiftquake.
The unstoppable Taylor Swift.
Hi, I'm Taylor.
Wie konnte Taylor Swift weltweit so unfassbar erfolgreich und einflussreich werden?
I'm a very spontaneous person.
Dieser Podcast liefert Antworten und Insights für alle Taylor Swift-Fans.
Und alle, die ihre Musik vielleicht nur aus dem Radio kennen.
Wir beleuchten ihre Lyrics, ihre Lovers, ihre Art, Musik zu machen,
ihren Einfluss im Musikbusiness, ihre Marketing-Moves und ihre wirtschaftliche Macht.
Die Taylor Swift Story. Jetzt hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Eine Produktion der Flow Media Company im Auftrag von ARD Kultur. Are you ready for it?